Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Re. Wir, das sind Jan und Lisa. In jeder Folge widmen wir uns einem bestimmten Thema unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Und in der vergangenen Woche haben wir ein Event besucht, über das wir euch heute mehr erzählen möchten.
Genau, wir waren letzte Woche bei Volle Halle, einer Dreimann-Show zum Klimawandel. Und das hat uns so nachhaltig beeindruckt, dass wir gerne diese Folge diesem Erlebten widmen möchten. Also Jan, erzähl uns doch mal zur Einordnung, wer oder was ist Volle Halle?
Volle Halle ist Unterhaltung und Denkanstoß in einem. Die drei Darsteller verbinden Stand-up-Einlagen mit Lesungen, Fakten mit Filmen, lassen Aktivisten, Praktiker, Wissenschaftler in Video-Interviews zu Wort kommen und probieren dadurch multimedial einen Zugang zum Thema Klimawandel zu schaffen. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, als der Gründer der Agentur, bei der wir zu Gast waren, auf dem Blog der Agentur den Veranstaltungshinweis gepostet hat und das bei Twitter geteilt hat. Und als dann noch Freunde von mir von Fossil Free Berlin das ebenfalls auf Twitter geteilt haben, dachte ich mir, dass ich da dabei sein muss. Und dann konnte ich dich überzeugen, auch dabei zu sein. Warum bist du denn mitgekommen, Lisa?
Ja, das stimmt. Mich hat der Ansatz neugierig gemacht, ein so deprimierendes Thema mit Leichtigkeit und Lust zu verbinden. Außerdem liebe ich das Format der TED-Talks, an dem dieses Event hier so ein bisschen angeknüpft hat. Und deshalb bin ich mitgekommen. Mhm.
Ja, das war schön, dass du mitgekommen bist. Vielen Dank nochmal dafür. Jetzt haben wir eigentlich noch nicht so richtig verraten, worum es an dem Abend denn genau ging. Also wir haben Klimawandel gesagt, aber um was genau ging es?
Ich würde sagen, es ging um nichts weniger als die ganz große Frage, was die Rolle jedes Einzelnen in Bezug auf den Klimawandel ist.
Und dein Fazit nach dem Abend?
Mein Fazit, wir sind alle verantwortlich, denn wir alle leben die große Dreifaltigkeit Auto, Fliegen, Fleisch. Und um damit umgehen zu können, hat die Veranstaltung quasi gesagt, können wir uns zusammentun, denn man kann auch mit richtig wenigen Menschen richtig viel bewegen. Und dafür wurden auch viele Beispiele genannt. Aber vielleicht kannst du erstmal noch ein bisschen zu den Formaten und dem Ablauf sagen.
Mhm, gern. Also die Veranstaltung war in zwei Teile geteilt. Und ohne zu viel verraten zu wollen, so war der erste Teil des Abends eher problematisierend. Und besonders bewegt hat mich da zum Beispiel die Stelle, als einer der Darsteller fiktiv mit seiner Tochter, die aktuell 2 Jahre ist, in der Zukunft gesprochen hat. Sie haben telefoniert. Und die Tochter, dann deutlich älter, hat sich aus der Zukunft bitterlich darüber beklagt, dass wir im Jetzt nicht gehandelt haben. Und da habe ich sofort an meinen 6 Monate alten Sohn gedacht. Und das hat mich nachhaltig bewegt.
Also es hat dich da abgeholt, wo du gerade warst.
Ja, das hat mich total abgeholt. Ich konnte mich total in seine Rolle versetzen und hat mir dann zu denken gegeben, dass ich auch meinem Sohn eine bessere Welt hinterlassen möchte.
Weil du vielleicht auch Rechenschaft ablegen musst in Zukunft.
Genau, dass er sich eines Tages beklagt, warum ich nichts getan habe, obwohl ich es besser wusste. Und das ist schon ein interessanter Gedanke, den ich mir vorher noch nicht so gestellt habe.
Du hast gerade vom ersten Teil gesprochen. Was war der zweite Teil?
Der zweite Teil der Veranstaltung nach der Pause war dann eher lösungsorientiert. Da sind dann die vorhin von mir schon genannten Aktivisten und Wissenschaftler in Videostatements zu Wort gekommen, darunter dann auch das Team von Fossil Free Berlin. Und ich war mal selbst Teil der Gruppe und habe mich daran erinnert, wie wir es geschafft haben in unserer Kampagne, dass Berlin tatsächlich seine Versorgungsrücklagen für Beamtenpensionen von Investments in Kohle-, Öl- und Gasunternehmen sowie in Atom- und Rüstungsunternehmen abzieht. Und dieser Erfolg war hart erkämpft. Und habe mich aber daran erinnert, wie viel tatsächlich auch der Einzelne bewegen kann, wenn er sich dann mit anderen zusammenschließt. Und das war und ist immer noch ein großes Zeichen für mich, denn der in Berlin entwickelte Aktienindex dient mittlerweile anderen Akteuren als Vorbild.
Wenn du sagst, der Einzelne kann viel bewegen, wenn man sich zusammentut, wie viele wart ihr denn?
Wir waren so als Kerngruppe meistens 10 bis 15 Aktive. Also die Gruppe an sich und der Mailverteiler war deutlich größer und es sind auch immer wieder Leute zu unseren Aktionen gekommen. Aber so das Kernteam bestand meistens aus 10 bis 15 Leuten. Und vielleicht sage ich noch 2 Worte zu der Divestment-Sache an sich. Also Divestment kommt, seine Bewegung aus den USA, von der Organisation 350 entwickelt. 350 steht für eigentlich Parts per Million. Das ist die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, die einen Anstieg der Temperatur verhindern würde. Mittlerweile liegen wir bei über 400 Parts per Million. Und die Organisation wird geführt von Bill McKibben, der auch zuletzt in Deutschland zu Besuch war. Ich habe ihn auch getroffen, eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Und sie bedienen sich eigentlich einer Taktik, die auch angewandt wurde, um die Apartheid zu beenden, nämlich dass Unternehmen, oder Organisationen, Institutionen, die in fossile Energieträger investiert sind, dort ihr Geld abziehen, um darüber einen Wandel zu erreichen, was die Geschäftsmodelle angeht.
Das hat man auch getan, um das Apartheid-Regime zu bekämpfen.
Ja, es wurde zumindest, es war ein Teil der Dinge, dass eben dort Unternehmen, die das Apartheid-Regime unterstützt haben, dass die gezielt boykottiert
Ach,
wurden,
das ist ja
sozusagen, dass
spannend.
dort Geld abgezogen wurde,
Das ist ja cool, das wusste ich
um
noch
eben
nicht.
den Druck von der wirtschaftlichen Seite zu erhöhen. Aber dazu vielleicht in einem anderen Podcast dann mehr. Genau. Aber Lisa, das war sozusagen meine Wahrnehmung des Abends. Ich glaube, wir haben ja uns danach schon kurz darüber ausgetauscht. Deine Wahrnehmung war eine ganz andere.
Ja, so ein bisschen. Also das Ganze sollte ja gerade keine Moralpredigt sein, sondern eher das Gegenteil. Also Lust machen, motivieren, Freude daran finden, sich zusammenzuschließen und was zu bewegen. Und bei mir hat es aber irgendwie das Gegenteil bewirkt. Es gab zum Beispiel eine Stelle, wo visualisiert wurde, was unser Lifestyle für Umweltauswirkungen hat und dass bei einer Erderwärmung von 4 Grad ein Großteil der Erdoberfläche nicht mehr bewohnbar sein wird. Und ich dachte dann nur, boah, scheiße. Und in meinem Bauch war erstmal sehr viel Wut vorhanden, also auf mich selbst vor allem, dass ich so viele unnachhaltige Dinge tue, obwohl ich es doch besser weiß. Und daneben war dieser Dreiklang aus Schuld, Scham und Pflichtgefühl vorhanden, aus dem gleichen Grund, der mir dann eingeredet hat, okay, jetzt wurdest du erstmal wieder eingenordet, jetzt hast du wieder frisch im Hirn, warum du nie wieder fliegen darfst und auf der Stelle vegan werden musst und das auch all deinen Menschen in deinem Umfeld aufzwängen musst, denn sonst gehen wir alle kläglich zugrunde. Und das Problem daran ist, das macht einfach keinen Spaß und ist total deprimierend. Und mit dem Gefühl bin ich aber ein bisschen aus dem Abend rausgegangen.
Okay.
Ja, die Frage, muss das so sein? Es ist immer der innere Schweinehund versus das gute Gewissen.
Ja, ist interessant. Ich kann nämlich nur den ersten Teil eigentlich nachvollziehen. Ich habe auch die Wut in mir gespürt, aber diese Wut ist irgendwie direkt, also diese Saat der Wut ist direkt in eine positive Energie aufgegangen. Ich bin total beseelt aus dieser Veranstaltung gegangen. Ich hatte ja in unserer letzten Folge erzählt, dass ich mit meiner Frau und meinem Sohn in meiner Elternzeit nach Neuseeland fahre, um dort die Elternzeit zu verbringen. Und wir hatten auch über Atmosphäre und die Kritik an der Organisation gesprochen, an der Funktionsweise. Und witzigerweise war der Atmosphärekunde auch da, ist auch in einem Videostatement zu Wort gekommen. Und noch nach der Veranstaltung bin ich dann nach Hause gefahren und habe meine Frau spätabends davon überzeugt, dass wir den kompletten Flug von und nach Neuseeland und zurück klimakompensieren. Und das sind knapp 650 Euro. Und das ist schon viel Geld. Aber irgendwie...
Das hat man nicht einfach so mal übrig, ja.
Genau, das stimmt. Und ich hatte das sowieso irgendwann mal vor, das zu tun, aber ich habe es dann wieder vergessen, ich habe mich damit nicht mehr auseinandergesetzt. Und jetzt denke ich irgendwie, ja, es ist viel Geld, aber jeden Cent total wert. Und in der letzten Folge war ich deutlich kritischer, was das angeht. Aber jetzt will ich einfach handeln und ein Zeichen setzen. Und außerdem habe ich ihr vorgeschlagen, dass wir uns ab jetzt voll vegetarisch ernähren. Wir haben vorher schon wenig Fleisch gegessen. Aber auch hier, finde ich, braucht es jetzt ein Zeichen, weil das Wenige irgendwie immer noch zu viel ist.
Also ich finde das spannend, dass die gleiche Veranstaltung so unterschiedlich ist in uns
ja, witzig,
ausgelöst
oder?
Hat. Ja, um jetzt aber mal die Anwältin des Teufels zu spielen, würde ich fragen, wie nachhaltig ist jetzt dieser Aktionismus? Also zum einen, du hast gesagt, es ist dir wichtig, ein Zeichen zu setzen, deshalb willst du jetzt Klima kompensieren, aber ihr seid ja nicht so weit gegangen zu sagen, wir fahren jetzt einfach nicht nach Neuseeland, wir fahren in die Uckermark stattdessen.
Wäre auch schön.
Wäre auch schön. Und ja, sehr viel klimafreundlicher. Und jetzt ist eben der Eindruck von diesem Event noch frisch. Also ich beobachte das oft an mir selber. dass nach so einem Event dann schon Aktionismus da ist, aber das hält dann nicht so lange an. Mit der Zeit assimiliert man sich dann irgendwie wieder an den Mainstream, wo eben Fleisch essen und Fliegen total normal ist. Und dann ebbt das Ganze wieder ab. Vielleicht bis man das nächste solche Event besucht und wieder frische Motivation tankt oder eben auch nicht. Also ich will euch jetzt um Gottes Willen nicht die Elternzeit in Neuseeland matig reden, aber ich frage mich, wie lang ja diese positive Wut anhält sozusagen.
Ja, erstmal finde ich es gut, dass du Jura studiert hast, um dann die Anwältin des Teufels zu werden. Das
Ja.
gefällt mir. Und dann, um auf deine Frage zu antworten, wie lange das hält, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist bei jedem unterschiedlich. Aber ich hoffe und bilde mir ein zumindest, dass ich, wenn ich jetzt aufgrund des Events Dinge verändere, dass ich dann in so eine Art Locked-in-Situation komme. Also, dass ich einfach Dinge jetzt einmal mache und danach immer so mache. Und wenn ich das allein aufgrund des Events tue, und dann ist das aus meiner Sicht schon entscheidend. Und dann ist natürlich immer noch die Frage, wie lange das anhält, aber das können wir in ein paar Wochen und Monaten sehen und dann nochmal darüber reden.
Ich bin gespannt, wenn ihr aus Neuseeland wieder da seid.
Wenn wir dann wieder da sind und meine Motivation noch anhält.
Ja, für mich gab es noch eine andere Episode des Abends, die mich doch tatsächlich sehr motiviert hat. Das würde ich gern kurz erzählen.
Gerne.
Und zwar hat eine Person von einem Berliner Permakulturverein das Denken der Permakultur vorgestellt oder die Aspekte davon. Und es geht unter anderem darum, in Funktionen zu denken, anstatt in Elementen. Wenn ich also etwas anbauen will, kann ich denken, ich will unbedingt einen Apfelbaum. Der ist dann in unserer Wahrnehmung ein Element. Also ich will einen Baum. Denkt man in Funktionen, fragt man aber, was will ich damit erreichen? Wozu möchte ich diesen Apfelbaum pflanzen? Vielleicht als Obstproduzent, vielleicht aber auch als Schattenspender oder ähnliches. Und wenn ich so denke, werde ich auf einmal viel flexibler, wenn ich frage, was ich eigentlich anpflanzen will. So kann die Antwort immer noch Apfelbaum sein, aber ich habe auch eine ganze Reihe von anderen Optionen, diese Ziele zu erreichen. Wenn ich also Schattenspender und Obstproduzenten haben will, kann ich auch ganz viele andere Bäume pflanzen.
Zum Beispiel einen Birnenbaum.
Zum Beispiel. Und das fand ich eine spannende Parallele zu dem, was ich in meiner Mediationsausbildung gelernt habe. Dort spricht man davon, von Positionen zu Interessen zu kommen. Und da ist dann oft die Rede vom Orangenbeispiel. Da streiten sich zwei Schwestern um eine Orange. Beide wollen sie für sich. Und der Vater kommt dann dazu, möchte den Streit schlichten und als Kompromiss teilt er die Orange und gibt jeder Schwester die Hälfte. Trotzdem sind beide noch unzufrieden, denn die eine wollte gerne die Schale benutzen, um einen Kuchen zu backen und die andere wollte gerne den Saft auspressen. Hätte der Vater das vorher gewusst, hätte er den Konflikt auf eine Weise schlichten können, die zur vollsten Zufriedenheit von beiden Schwestern gewesen wäre. Und so haben beide eben nur die Hälfte von dem bekommen, was sie eigentlich wollten.
Und wo ist da der Bezug, also bei diesem Beispiel aus deiner Mediationsausbildung, wie kannst du das auf die Veranstaltung beziehen?
Also ich fand es einfach total spannend, solche Synergien zu entdecken und diese Parallelen ja zu kennen und zu nutzen. Also bezogen auf den Klimawandel und meinen individuellen Beitrag dazu heißt es für mich, welche Interessen verfolge ich eigentlich mit meinen Verhaltensweisen und gibt es eigentlich eine Möglichkeit, dieses Interesse auf eine klimafreundliche Art zu befriedigen? Also wenn wir mal wieder euer Elternzeitbeispiel nehmen.
Unser Lieblingsbeispiel.
Unser Lieblingsbeispiel. Es gibt so viel her.
Es bietet sich an, ja.
Also da würde ich jetzt fragen, aus welchen Beweggründen habt ihr euch entschieden, die Elternzeit in Neuseeland zu verbringen? Warum habt ihr genau dieses Reiseziel gewählt? Und wären diese Interessen eventuell auch mit einer weniger CO2-intensiven Reisegestaltung erreichbar?
Also eigentlich haben wir uns zwei Dinge überlegt, vielleicht drei. Das eine ist so ein Hygienefaktor. Zuerst musste die medizinische Versorgung bei einem Kleinkind in dem jeweiligen Land gegeben sein. Also sozusagen, wir hätten uns nicht getraut, mit dem Kleinkind in ein Land zu reisen, wo wir uns nicht verständigen können oder uns nicht sicher sein können, dass wir zeitnah gute medizinische Versorgung erreichen können. Das ist aber sozusagen vielleicht auch jetzt nebensächlich in der Frage, die du ja stellst bezüglich des CO2-Intensivs.
Genau, dafür müsste man ja gar nicht reisen eigentlich. Das wäre ja auch in Deutschland gewährleistet.
Genau, aber sozusagen bei der Wahl des Reiseziels hat es eine Rolle gespielt. Also wir hätten ja auch nach Südamerika reisen können oder in ein
Und warum
afrikanisches
überhaupt
Land,
reisen?
wo die CO2-Intensität geringer gewesen wäre. Also spielt schon eine Rolle bei der Wahl. Warum überhaupt reisen, das ist eine wichtige und gute Frage. Wir wollen die Welt entdecken und da kannst du jetzt fragen, warum das wichtig ist. Ich glaube, und das ist das hat so ein bisschen Dialektisches an sich, weil das im Widerspruch steht zu dem, was ich jetzt gleich sagen werde. Ich glaube, um Nachhaltigkeit zu verstehen, muss man reisen und muss man wahrscheinlich dann auch CO2 emittieren. Und was ich damit meine ist, wir reden zum Beispiel häufig darüber, die Leute in Indien, die Leute in China, die machen das und das und das. Und die machen das aus den Beweggründen und die leben dort so. Du kannst aber, finde ich, keine Entscheidungen für dein eigenes Leben treffen und du kannst nicht Politik machen und du kannst nicht in einem internationalen Kontext agieren, wenn du nicht mit den Leuten tatsächlich gesprochen hast und es dir im Zweifel selbst angesehen hattest. Und ich habe zum Beispiel einmal ein ganz prägendes Erlebnis war für mich, dass ich nach Buenos Aires geflogen bin und da über den tropischen Regenwald geflogen bin, der sich dann in Mittel- und Südamerika erstreckt. Und aus dem Flugzeug zu gucken und auf diese endlosen grünen Landschaften zu gucken, war total krass. Und gleichzeitig habe ich ein Bild, als ich mal in Malaysia war, dass der ganze Wald immer abgeholzt war und durch Palmölplantagen ersetzt war. Und das sind alles Eindrücke, die ich nur hatte, weil ich vor Ort war. Und dafür muss ich dann reisen. Also das ist sozusagen die Begründung für das Reisen. Und dann kommen zwei Dinge jetzt zusammen, nämlich das, was ich vorhin gesagt habe zu der Krankenversorgung oder zu der Gesundheitsversorgung und dem Anspruch, dass wir reisen wollen. Und dann ist für uns die Frage, wie häufig wollen wir das tun? Und ist es dann besser, einmal lang zu reisen und dort viel Zeit zu verbringen oder häufiger und dann vielleicht kürzer? Und wir haben uns dieses Reiseziel bewusst ausgesucht, weil wir gesagt haben, das ist wahrscheinlich eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Also unser Sohn wird vielleicht nochmal dorthin fliegen, aber wir auf jeden Fall nicht mehr. Und das heißt, wir nutzen jetzt die einmalige lange Reise, um das zu erkunden. Und dann aber, wie gesagt, auch nur einmal, diesen sehr, sehr langen Flug, weil es ist eigentlich so weit, wie man von hier aus Europa fliegen kann. Aber das lohnt sich sozusagen mehr, als dass wenn ich zweimal nach Australien fliegen würde. Also es ist weniger schädlich. Das ist sozusagen die Antwort darauf, warum wir so weit fliegen. Und klar, wir könnten die Elternzeit auch in der Uckermark verbringen. Aber dann würde halt der Ansatz flöten gehen, dass wir vor Ort uns ein Bild von der Lage machen und vor Ort mit Menschen reden und verstehen, wie die leben, um dort vielleicht auch wieder zu lernen und Eindrücke zu sammeln, die wir hier wieder verarbeiten können.
Also wenn ich das jetzt ein bisschen auf die Spitze treiben will, würde ich sagen, ihr fahrt um die Welt, um hinterher aber klimafreundlicher zu leben, weil ihr dann das Ganze vor Ort gesehen habt. Das finde ich jetzt erst ein bisschen widersprüchlich.
Ich glaube, du musst es umformulieren zu, wir fahren um die Welt zu entdecken. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube nicht, dass es zwangsläufig immer heißt, direkt nachhaltiger oder klimafreundlicher zu leben, sondern es heißt erstmal zu verstehen. Ich glaube, das, was wir gerade in politischen Lagern sehen, in politischen Diskussionen, in Diskursen, ist, dass wir zumindest ist es meine Wahrnehmung der Dinge als jemand, der in der Kommunikation arbeitet, dass wir uns nicht genügend zuhören, weil wir uns nicht genügend die Mühe geben, Positionen zu verstehen. Ich habe da noch ein gutes Beispiel. Christina und ich, wir waren in den USA und haben Couchsurfing ausprobiert. Das war eines der ersten Male, dass wir das gemacht haben. Wir waren in Utah, nirgendwo und haben jemanden gefunden, der uns für den Abend aufgenommen hat. Wir haben erst noch am falschen Haus geklingelt, haben es dann gefunden. Es war ein großer Trailer und es hat ein junger Mann aufgemacht. Das wussten wir, dass es der ist. Er lebte dort mit seinen zwei Hunden und wir kamen ins Gespräch und er erzählte, dass er auch etwas sowas wie nachhaltige Entwicklung studiert hat. Und gleichzeitig arbeitet er in einer Kohlemine. Also er arbeitet unter Tage im Bergbau mit Kohle, was für mich schon mal nicht zusammenpasste. Und dann erzählte er, dass er mehr oder weniger Selbstversorger sei. Er hatte Hühner, also wir haben am nächsten Morgen frische Eier gegessen. Wir haben am Abend Kotelett vom Schwein, das er selbst geschlachtet hatte, mit seinem Nachbarn zusammen gegessen. Das war total, total spannend. Und dann hat er noch eine Geschichte erzählt. Er meinte, ja, ich würde super gerne, das war kurz bevor die Demokraten oder kurz bevor beide Parteien in den USA ihre Spitzenkandidaten für die Wahl 2016 benannt haben. Er meinte, er würde sich wünschen, dass Bernie Sanders nominiert würde. Und wir sagten so, ja, ha, cool, Bernie ist ja auch ein guter Typ und so. Und was passiert denn aber, wenn er nicht nominiert wird? Und dann meinte er, ja, dann wähle ich Trump. Und diese Widersprüchlichkeit zu erleben, das ist ja was, was man häufig in den Medien erlebt hat, aber diese Widersprüchlichkeit zu erleben an einer Person, das geht nicht, wenn du nicht vor Ort bist. Und das brauchst du, um dein Weltbild zu erweitern, um dann in einer komplexen Welt agieren zu können. Und das hat dann auch mit Nachhaltigkeit zu tun, aber es hat, glaube ich, mit Verständnis zu tun. Und das ist dann auch was du wieder auf deinen, also nicht nur direkt auf die Nachhaltigkeit beziehen kannst, sondern einfach auf dein persönliches eigenes Leben. Ich glaube, daran wächst du selbst und das, ja, das geht dann eben nur, wenn man vor Ort war.
Okay, ja, diese Widersprüchlichkeit ist sowieso ein gutes Stichwort, weil letzten Endes sind wir ja alle voller Widersprüche. Also an dieser Stelle kann ich mich auch mal outen, dass ich auch schon nach Neuseeland gereist bin. Also ich habe gut reden.
Endlich sagst du es. Ja, die ganze Zeit genau. Muss ich mich hier schlecht fühlen. Und jetzt sagst du es.
Also ich weiß ja genau, warum man da hinfahren will, völlig klar. Und auch ich war nicht bereit, für das Klima darauf zu verzichten. Und damit stellt sich immer wieder diese Frage, wie man mit dieser Widersprüchlichkeit umgeht. Und wir hatten die Frage ja auch schon in der letzten Folge. Und die Antwort ist natürlich, am besten sind wir für das Klima und den Planeten, wenn wir uns umbringen. Aber ich finde nicht, dass es eine moralische Pflicht des Einzelnen gibt, sich umzubringen. Es gibt aber vielleicht eine Pflicht des Einzelnen, sich irgendwie so zu verhalten, dass menschliches Leben auf der Erde noch nachhaltig möglich ist, also im Sinne des ökologischen Imperativs. Aber ja, das tun wir derzeit nicht. Und für mich ist auch irgendwie die Frage, wie schaffen wir es, trotzdem guten Gewissens und mit Lebensfreude zu leben, auch wenn wir wissen, dass wir zu unseren Lebzeiten vermutlich nie einen nachhaltigen Lebensstil erreichen werden.
Wir versuchen uns der Sache zu nähern mit unserem kleinen Podcast, auch wenn es ja auf diese Frage noch keine richtige Antwort gibt. We're working on it.
Genau, das ist einfach ein Näherungsversuch.
Ja.
Um mal
auf Sicht fahren.
Was?
Auf Sicht fahren.
Auf Sicht fahren. Um wieder zurückzukommen zu dem Event. Jan, würdest du denn die Veranstaltung weiterempfehlen?
Ja, das klingt ja schon durch, dass ich sehr begeistert war. Meine Antwort ist trotzdem zweigeteilt. Also wir beide haben, glaube ich, schon ziemlich viele Vorträge gehört zu den einzelnen Aspekten des Abends. Was mich aber als Kommunikator begeistert hat, war die Darreichungsform. Sie war frisch und neu und mit sprachlichem Witz und Comedy wurden eben die schweren Themen gut aufgearbeitet. Fachlich war da jetzt wenig Neues und Unbekanntes dabei, aber die Kombination war eben frisch. Und trotzdem, also trotz, dass die Fakten jetzt nicht unbedingt neu waren, haben sie es ja geschafft, bei mir so einen Aktivismus zu entzünden, wiederzubeleben, der wohl etwas begraben lag. Und du hast ja am Anfang von den TED Talks gesprochen, die haben ja als Motto Ideas worth spreading und als Subslogan Get inspired, find your potential. Und ich finde, das hat es für mich an dem Abend auf jeden Fall bewirkt und hervorragend getroffen.
Ja, dem kann ich mich genau anschließen. Obwohl wir schon sehr in dem Thema drin sind, sieht man ja, was der Abend in uns beiden ausgelöst hat, nämlich echt viel und auch nicht unbedingt das Gleiche, sondern ziemlich unterschiedliche Sachen, was ich total spannend finde. Und außerdem gab es bei dem Ganzen auch ein Interview mit Tim Jackson, von dem ich großer, großer Fan bin und für mich hat es sich schon allein deswegen gelohnt.
Hashtag Fangirl.
Ja.
Deswegen abschließend der Hinweis, wer sich für die volle Halle interessiert, dem sei die Homepage ans Herz gelegt, www.vollehalle.de. Der nächste Auftritt findet am 9.11. im Café Kaffeeschwestern in Berlin-Tempelhof statt. Und die Darsteller sind auch auf Social Media zu finden, vor allem auf Twitter. Wir werden die Accounts noch in die Shownotes packen. In diesem Sinne, das soll es als kleine Zusammenfassung unserer Wahrnehmung gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.